In der heutigen Episode dürfen wir den Adi Job bei uns ganz herzlich begrüßen. Das Thema ist User Experience Design in digitalen Projekten. Der Adi sagt uns, was der Unterschied von User Experience und User Interface ist, zeigt auf, wieso das ein Design Sprint in gewissen Projekten Sinn macht und gibt hilfreiche Tipps zum Thema User Testing. Viel Spass beim Zuhören! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Business Senf Podcast. Wie immer mit dem Dani.
Simon.
Und damals mit unserem Gast, der Adi Job. Hi Adi, schön bist du da.
Salut zusammen.
Salut Adi.
So, der Adi Job, wir kennen uns von früher. Wir haben doch auch schon von der CSS her Geschäftsbeziehung gehabt, als ich in der Notch war. Genau. Und, ich habe ja schon bei deinem Podcast dabei sein. Jetzt machen wir es umgekehrt. Revanche, genau. Jetzt darfst du mal auch auf der anderen Seite sein, nicht auf der Host-Seite, sondern
ganz
auf
cool,
der Gast-Seite.
Ja.
Aber ja, ist auch nicht das erste Mal, oder? Hast du sicher auch schon mal irgendwo...
Nein, es ist tatsächlich ich glaube, das erste Mal so in dieser Grössenordnung und in einem Podcast. Ich bin eigentlich gerne im Hintergrund.
Was für ein Ehr,
hä? Ja,
kann man das so sagen?
Ja, jeder kann nicht zusagen.
Ja, das ist definitiv ein Ehr, ja. Ja, das Thema, das wir haben, ist User Experience Design in digitalen Projekten. Und du als Experte bist auch der Grund, wieso ich dich eingeladen habe. Vielleicht kannst du einfach schnell ein bisschen erzählen von dir, wer du bist als Person, ja. Damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen wissen, wer ist der Adi Job, ja. Und vielleicht auch im Nachhinein gerne auch schnell über Business Geek, über dein Unternehmen, wo du dich ja auch selbstständig gemacht hast letztes Jahr.
Ja, sehr gerne. Ich kann kurz erst zu mir. Ich stelle mich nicht so gerne vor, aber es gehört immer dazu. Ich bin der Adi, eben eigentlich Adrian, aber ich glaube, so sagt mir wirklich niemand. Ich sage ja immer, nur wenn meine Mutter hässlich war auf mich, hat sie nicht so gesagt. Und das hätte sie jetzt schon lange nicht müssen. Ich bin geboren und aufgewachsen in Luzern, bin 35. Wie gesagt, in Luzern arbeite ich auch noch. Also die Firma ist auch da. Für mich natürlich schön, weil ich es eigentlich die schönste Stadt von der Schweiz finde, noch ein bisschen als Lokalpatriotismus zum Reinbringen. Vielleicht Background, wenn das okay ist für euch.
Also ja,
ich bin gelernter Mediamatiker, schon dort mit Fokus auf das Web. Ist natürlich noch nicht ganz so weit gewesen, das Web. Nachher bin ich Frontend-Entwickler gewesen, unter anderem bei Ricardo.ch. Ich würde mir jetzt ein bisschen fehlendes Talent, aber auch das Interesse, ein bisschen früher im Projekt dabei zu sein, eigentlich attestieren, dass ich dort gewechselt habe. Und etwas anderes habe ich gesehen. Das Business hat mich einfach immer mehr interessiert, denn als nur, klingt despektierlich, Technik. Ich bin dann auf die Agenturseite gewechselt, wo ich Projektleiter und Consultant war. Vor allem für Projekte, für Webseiten, für Redesigns, alles mögliche für mittlere und grössere Projekte. Ich habe dann noch eine Weiterbildung gemacht als Wirtschaftsinformatiker. Ich habe dort vor allem mitgenommen Methodiken, die es braucht als Projektleiter. Das hat mir sehr viel gebracht. Ich bin dann zu der CSS-Versicherung gewechselt. Zuerst dort als Projektleiter, das haben wir, hast du vorher gesagt, dort haben wir uns ja auch kennengelernt.
Genau.
Ich habe dort ein paar coole und grosse Projekte dürfen machen, innovative Projekte, so Prämienrechner, das ist eines von denen, die wir zusammen haben dürfen machen für das Kernbusiness. Dort hat nichts schief gehen. Das ist von dem, wo die Versicherungen leben. Oder auch innovative Projekte wie MyStep, wo wir Schritt vergütet haben.
Ja.
Genau. Und nachher habe ich dürfen Product Owner werden vom iCSS, vom Kundenportal. Ist auch eine coole Herausforderung gewesen, mal etwas Neues, halt sein eigenes Produkt zu haben und dann das weiterzuentwickeln. Ja, und irgendwann habe ich das Angebot bekommen, ein Corporate Startup aufzubauen mit zwei Kollegen. Und habe dem nicht können Nein sagen in dieser Zeit. Und wir haben dann ein Team aufgebaut und auch eine Unternehmung aufgebaut, die mit Smart Home Devices geschafft hat in Kombination mit Versicherung. Wir haben eben mega viel gebaut, alles auf der grünen Wiese, ob das App war, Versicherungs-Backend gebaut, Rechner, alles Mögliche. Hat dann nicht so funktioniert, wie wir haben wollen. Und seit dem August letztes Jahr bin ich als Business Geek unterwegs.
spannend.
Sehr schön, ja, danke vielmals für den Einblick. So ein bisschen auch in deinen Werdegang. Hat sicher ein paar sehr interessante Stationen drinnen auch. Und ja, von dem her einen ähnlichen Background auch wie ich, seit Projektmanagement. Und auch ich habe es mal probiert mit dem Programmieren übrigens. Das war bei der Opa. Und ja, ich habe dann wirklich auch dort müssen feststellen, das ist zwar interessant, aber definitiv nicht meine Welt. Und darum bin ich froh, dass ich den Simon an meiner Seite, das ist seine Welt und ich lasse ihn dort in seiner Welt machen und bin froh, dass es auch Leute gibt, die das können, weil ich bin ich staune immer wieder, wie man so Sachen kann kreieren kann.
Das
kann
man auch so. Genau. Ja.
Ja, wo hast du ein Studium gemacht?
Das habe ich Zürich, an der IFA.
Das war
die Berufsbegleitung. Ja. Sehr praxisorientiert. Es gab es ja auch an der HSLU. Hat mich ein abgeschreckt, dass dort ein bisschen weniger auf die Praxis geschaut worden ist. Ich habe zwar auch schon Positives gehört von Luzern, aber ich war sehr glücklich, dass ich es gemacht habe. Ich konnte gewisse Zertifizierungen machen, so ITIL und alles so in diese Richtung. Also sicher eine coole Zeit gewesen.
Okay. Als Lokalpatriot bist du ins Ostland studieren.
Ja, sagen wir auf Altstädten. Also,
das ist okay.
Genau, ja.
Dabei hat es ja da, also, ich habe es ja bei der Migros Clubschule gemacht. Aber, also HSLU und dann noch einen Teil bei der Migros Clubschule oder Business Schule. Jetzt hat es ja wieder geändert vom Namen her, wie sie dann gemerkt haben, dass das Budgetangebot, nein, ich wollte da keine Werbung machen. Aber nein, es ist, ich auch dort meine Sachen mitnehmen, definitiv. Und man kann so ein bisschen den Rucksack packen, ich glaube, so in diesen Studien, das ist immer
ich habe vor allem gesagt, also die Methodiken sind mir mega wichtig. Ich sage jetzt viele Sachen, und ich will schon eine generalistische Lehre gemacht haben, dann noch eins etwas Generalistisches empfiehlt wahrscheinlich nicht jeder. Ich habe es noch cool gefunden. Ich bin jetzt eigentlich auch relativ breit abgestürzt diesbezüglich.
Ja. Cool, ja, und dann hast du eben, wie du am Schluss eigentlich gesagt hast, mit Business Geek gestartet. Ja. Wie ist das so ein bisschen zustande gekommen und was macht Business Geek? Wer ist das?
Wenn man es ganz einfach sagen würde, ich unterstütze Kunden bei digitalen Projekten. Das ist sehr hohe Flughöhe. Wenn man sich ein bisschen auf Disziplinen abbrechen möchte, würde ich sagen, einerseits ein Standbein ist Projektleitung, also Unterstützen von Kunden als externen Projektleiter. Das können grössere Firmen sein, aber auch kleinere Firmen, wo ich einfach die typischen Projektleiteraufgaben übernehme, Projektcontrolling, Stakeholder Management, alles, was zum Projektführung dazugehört, was sehr viel Kommunikation ist und oft ein bisschen unterschätzt wird, finde ich. Also, ja, muss ich jetzt halt auch sagen, als Projektleiter das anbieten natürlich. Genau, und das zweite Standbein ist das Consultant im Bereich von der User Experience. Da kommen wir dann vielleicht nachher noch drauf, was ist denn das genau. Aber da gibt es unterschiedliche Sachen. Da kann es begleitend sein zu dieser Rolle als Projektleiter oder auch punktuell dazugenommen werden. Also, als Beispiel, ich hatte schon so UX-Audits, die meistens vor dem Projekt stattgefunden haben, um herauszufinden, was ist denn vielleicht jetzt in der aktuellen Lösung nicht gut, was gibt es für Massnahmen, die man könnte machen, dass man vielleicht eine gute Grundlage hat für das Projekt. Also früher hat man das noch gekannt, wo man da die seitenweise Konzept geschrieben hat, Ist-Situation ist eigentlich, klingt einfach als Audit ein bisschen besser und professioneller, würde ich sagen. Und das geht dann weiter über User-Tests, die vielleicht nachher auch noch dazukommen, bis zum Schreiben von User-Stories, wenn das ein Team wünscht für die technische Umsetzung. Aber wie gesagt, ich bin dort relativ breit drin, habe das schon oft gemacht und ja, das ist so ein bisschen das zusammengefasst. Ja.
Ja, genau. Ich will nicht unbedingt so den Fokus auf das Projektmanagement legen, wobei das auch sehr spannend ist und da können wir vermutlich eine eigene Episode machen über Projektmanagement-Methodik und solche Sachen. Nein, ich will aber wirklich den Fokus auf das User Experience Design legen und so ein bisschen zum Einstieg, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen überhaupt verstehen, eben, was ist UX und all die Wörter, die man hört. So ein eine Einstiegsfrage. Man hört viele so User Experience und User Interaction Design. So ein bisschen, kannst du so ein bisschen konkret mal den Unterschied nennen, was ist User Interaction Design und was ist User Experience? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Ist es das Gleiche?
Ja, also wenn ich die Frage so darf crashen, ich unterscheide es eigentlich vor allem mit UX und UI halt am Schluss. Und das UI steht für mich für User Interface. Ich kann es vielleicht auch als Beispiel nehmen. Oder? Also für mich ist User Experience eigentlich das Erlebnis vom Menschen mit, in unserem Fall, mit Technologie. Es gibt ja auch noch andere User Experience, wo, ja, wo ein bisschen haptischer ist, vielleicht als eine App oder was auch immer. Und das Erlebnis, das kann sehr vielschichtig sein. Also es kann ein Voice-Assistent sein, das kann aber einfach eine Webseite, eine App sein. Google arbeitet ja irgendwie an einem Gesten-Tool, das mit Radar arbeitet, Elon Musk arbeitet mit Neuro. Mal schauen, wo es noch reingeht. Das sind halt alles Experiences, die man hat. Und Experience sind auch, das unterschätzt man manchmal. Content ist für mich, gehört zur User Experience. Wenn du dort lesest und nicht rauskommst, das ist eine schlechte Experience. Mhm. Dann Bedienung logischerweise, dann die Wahl der Elemente. Wenn du dort komplett falsche Elemente nimmst, weil sie einfach schön aussehen, sieht es auch wirklich nur schön aus, aber ist mühsam zum Bedienen. Und was man vielleicht auch unterschätzt, sind so Ladezeiten. Das sagt man so viel, so, ja, also bei uns funktioniert das relativ schnell, aber wenn dann irgendwie, weiß auch nicht, mit der ja, ich weiß nicht, ob es Edge noch gibt in der heutigen Zeit, aber wenn du irgendwie so unterwegs bist und hast einfach mega lange Ladezeiten, ist das auch eine schlechte Experience für den Kunden. Mhm. Und wenn man jetzt die andere Seite anschaut, oder, das User Interface, oder, das ist für mich einfach die grafische Oberfläche. Und veraltet würde ich sagen, sagen noch viel GUI, gehört mir aber heutzutage immer noch eigentlich. Mhm. Das ist auch für mich, was der User sieht. Und ich weiß auch nicht, wenn man dort ein Beispiel macht, ich habe mir kurz überlegt, wie erklärt man denn das? Oder? Weil für mich ist es einfach so etwas Klares und ich überlege mir gar nicht mehr groß, wie man das erklärt. Wenn man jetzt ein Produkt für einen Kunden verkaufen oder? Also wenn jetzt irgendein Kunde zu euch kommt, zu Tristan, sagt so, hey, wir brauchen eine Webseite, wir wollen ein Produkt verkaufen. Und das Produkt ist extrem kompliziert, das hat eine mega komplizierte Produktbeschreibung, vielleicht ein unlogisches Pricing. Und vielleicht irgendwie noch Hürden, dass irgendwie das Produkt kannst kaufen kannst. Vielleicht musst du irgendwie in einen Club rein oder irgendwie musst du schon Kunde sein. Dann ist es relativ einfach, ein geiles UI einzustellen, das schön aussieht. Aber der, der für die User Experience zuständig ist, der beißt wahrscheinlich zuerst mal ein bisschen die Tischplatte rein und denkt so, das kann ich nicht, oder? Und das ist auch schwierig und für mich fällt halt die User Experience dann schon viel, viel weiter vorne an. Oder? Also das ist beim Bau vom Produkt, Pricing, eben wie ich vorher gesagt habe, gehört für mich auch ein bisschen weiter rein. Klar, man kann nicht einfach sagen, es wäre eine mega gute Experience, wenn das gratis wäre. Also wir sind ja nicht alle da Mutter Teresa, sondern man muss auch etwas daran verdienen. Aber wenn das unlogisch ist, das Pricing, kann das trotzdem eine schlechte Experience haben. Mhm. Weiss nicht, hat das so ein bisschen...
Ja, ich glaube, also, ja, ich habe es... Also mir ist ähnlich, er hat jetzt das vielleicht ähnlich erklärt, oder? Aber ich glaube, es ist schon immer ja, schwierig, zum eben auch ein bisschen unterscheiden. Oder? Und ich glaube, schlussendlich, wenn du als Unternehmen Kompetenzen hast, um zu sagen, hey, ich kann ein Produkt bauen, dann brauchst du irgendwo durch auch irgendwo beide Kompetenzen. Ich glaube, du kannst ja nicht nur einfach irgendwie sagen, wir bieten irgendwie, oder wir haben da einfach Kompetenz im User Experience Bereich, oder? Weil es fließt ein bisschen auch ineinander rein, natürlich, oder würde ich sagen.
Ja, also wenn ich es aber abwägen zum Beispiel, das habe ich schon oft gehabt, dass dann irgendwie ein Kunde zu mir kam und gesagt hat, es ist zum Beispiel um ein Backend gegangen, wo sie gesagt haben, ja, aber ich getraue das kaum zu zeigen, das ist in den 90er Jahren Stapel oben. Wenn ich dort einen UX-Audit mache und die Prozesse super sind und super funktionieren, ist das viel, viel besser, als wenn es mega, mega geil aussieht, mega fancy Loading-Effekte hat. Aber es ist überhaupt nicht logisch zum Bedienen, oder? Das ist dann der grössere Aufwand, würde ich sagen. Darum, ja, wenn man es müsste abwägen, würde ich sagen, die User Experience ist wichtiger, weil, also wenn man es jetzt ganz abbricht, sagt man schön anmalen, kann man es immer noch, Ich will es nicht... Ja, da kommen jetzt Designer wahrscheinlich an euch zu.
Wir schalten es alle gerade ab.
Genau. Ja, genau. Ja. Ja, man hat halt eine gewisse, es hat sich halt extrem verändert auch, gell? In den letzten 5-10 Jahren, kann man auch schon sagen. Vor allem auch mit dem ganzen Mobile, oder? Gerade wenn du eine App jetzt überlegst wie Instagram oder TikTok, die müssen einfach für einen User so verständlich sein. Ich glaube, du kannst es nicht leisten, dass die User nicht wissen, wie man jetzt so eine Story macht oder wie man irgendwie einen neuen Post macht und so Sachen. Und die müssen so verständlich sein. Und ich merke, ich finde mich selber am Ende. Ich habe recht lange bei Instagram gehabt, bis ich gecheckt habe, dass ich einfach links über kann swipen mhm. und, dann meine neue Story kann machen kann. Mhm. Wenn du den Jungen zuschaust, wie die Stories machen, da gibt es Sachen, Funktionen, die ich irgendwie gar nicht weiss, dass man das machen kann und so. Aber die sind
ja,
so.
Manchmal ist das aber auch noch die Funktionen, dass man die nicht so anpreist, weißt, dass jeder das versteht. Das nenne ich jetzt nicht jeder. Aber weißt, dass man nicht nur eine Pfeile macht und sagt, so swipe über. Man sagt so immer, man sollte es für den dümmsten Anwender machen, aber manchmal auch nicht. Manchmal ist das dann auch ein bisschen Community. Eben dann, die Jungen sind dann wie unter sich und sagen so, wir checken das halt und die Älteren nicht. Mhm. Und irgendwann kommst du dann halt auch drauf. Oder? Meistens wahrscheinlich bei Accident oder in dem irgendwie denkst du, jetzt ein zweites Bild hinten dran, gehst rüber und merkst, ich könnte eine Story machen. Ja, so habe ich es auch kennengelernt.
Ja, und die Jüngeren probieren halt auch mehr aus. Also, ja. Sie versuchen einfach mal und dann merken sie, ja, da passiert irgendetwas. Oder? Und dann,
sicher, ja. Das
und wenn man mal eins ein bisschen geschnallt hat, dass es irgendwo mal so etwas gibt, dann probiert man es halt schnell mal noch mit anders aus. Und bei den Älteren, ich sage jetzt noch älter als wir, also wir sind ja noch nicht alt. Aber die klicken auf das, was sie sehen. Oder? Also es ist wirklich so ein bisschen die visuelle Element, was sie sehen, das bedienen sie und alles andere ist so nicht existent, oder? Das ist schon ein bisschen das und das sicher, denen beizubringen. Ja, das ist dann sicher...
Man lernt wahrscheinlich auch schneller, oder? Auch in diesem Alter. Aber klar, absolut, man ausprobieren. Ja. Ich meine, wenn man Snapchat anschaut, ist für mich eine Katastrophe von der Bedienung her, aber das ist... funktioniert. Ja.
Bei denen, also bei mir funktioniert es zum Beispiel nicht, weil ich habe es schlichtweg nicht begriffen, aber das ist, glaube ich,
anderes. Ja, aber das ist nicht das Problem von der Funktionalität, sondern vom wie soll ich sagen... vom Sinn von der App, oder?
Ja, das ist sicher auch noch. Ja, und was auch dazu kommt, dass eigentlich alle meine Kollegen nicht Snapchat haben. Also bin ich eigentlich relativ allein in dieser Welt.
Ja, das ist eben nicht lustig.
Genau,
dann ist es nicht lustig. Du kannst ja deine Punktzahl nicht halten, wenn du allein bist.
Ja, genau. Und bei Instagram ist es anders, oder? Dort muss ich nicht meine engsten Kollegen haben, die das auch haben, sondern dort folge ich den Sachen, die mich interessieren.
Ja, genau.
Das ist schon so.
Ja, aber zurück auch nochmal zum UX, ich glaube auch gerade mit den mobilen Geräten, App und so weiter, oder einfach gerade für Webseiten, oder? Das hat sich natürlich schon grundlegend geändert, oder? Mhm. Du hast auch, und das merken wir auch vielmal, du kannst ein mega schönes Design machen für den Desktop, oder? Und das haben wir, ja, wie gesagt, schon ein paar Mal erlebt, und nachher hast du aber, weil dort hast du natürlich auch noch die Maus, und da hast du natürlich gewisse, wie soll ich sagen, Reaktionen von der Maus, wie Hover-Effekts und so weiter. Ja, und weißt, genau, und dort weißt du, du kannst etwas, ich kann irgendwie interagieren, und das hast du halt auf dem Mobile gar, also überhaupt nicht, oder? Und darum ist es manchmal schon eine Challenge, wenn jetzt ein Designer ohne einen UXler etwas kreiert und dann merkst du, es funktioniert einfach auf dem Mobile gar nicht, weil gar nicht schnallst, dass du draufklicken kannst. Oder besser gesagt, du kannst eben gar nicht draufklicken, weil du andere Informationen bekommst, wenn du drüber fährst auf dem Desktop und dann halt auf dem Mobile irgendwie so gar nicht kannst umsetzen. Oder?
Was dort immer mein Tipp ist, ist eigentlich, jedes Projekt, das ich angehe, fange ich auf dem Mobile an, entwickeln, also konzipieren und designen, weil dort hast du halt einfach weniger Platz, musst dich einschränken. Es ist aber auch in diese Richtung natürlich nicht einfach, wenn du plötzlich mehr Platz hast, musst du nicht einfach die gleichen Elemente nehmen, sondern kannst vielleicht auch grosszügiger sein, kannst vielleicht Infotext vielleicht schon darstellen, wo vielleicht versteckter ist auf dem Mobile, oder? Also es sind schon alles Challenges, aber ich finde es eigentlich noch gut, wenn man sich mal Gedanken macht, was müssen alles für Elemente drauf, und das auf dem Mobile macht und nachher eigentlich auf die grosse Spielweise geht, weil ja, eine grosse Spielweise klein zu machen, ist schwierig, aussen skalieren, und das funktioniert halt nicht in der heutigen Zeit.
Ja, das ist so. Das wäre das sogenannte Mobile First, oder?
Genau.
Ja, das ist, also es kommt ein bisschen darauf an, auch auf Projektart. Also, wir sind ja viel auch im B2C und im B2B-Segment tätig, und B2B-E-Commerce kann man schon Mobile First konzipieren, aber dort ist es halt schon auch so, im B2B ist es oftmals noch so ein bisschen, dass viel noch auf Desktop halt gemacht
wird. Ja, also was ich schon merke, was mega, mega wichtig ist, du kannst aus meiner Sicht eine möglichst grosse Story eigentlich designen auf Mobile, aber du musst Minimum 1-2 Screen auf Desktop können vorweisen, weil die Leute haben manchmal ein bisschen Mühe, das zu abstrahieren, zu sagen, wie sieht denn das Desktop aus? Ich finde, das ist schon wichtig, weil sonst lässt du natürlich die Leute schon ein bisschen allein, die das nicht einfach drauf schauen können und sagen, so sieht es wahrscheinlich nicht auf Desktop, was eigentlich kein Vorwurf ist. Also ich kann auch gewisse Sachen sonst nicht.
Vielleicht zum da auch noch aufgreifen, du hast vorhin gesagt, Experience hat für dich auch mit Content zu tun, zum Beispiel. Ja. Und das merkt man natürlich auch immer, oder oftmals bei dem Projekt, du kannst nicht einfach ein schönes Design machen. Also kann man relativ schnell, hat man ein schönes Design, so muss ich sagen. Aber in der Umsetzung, wenn dann der Kunde kommt und sagt, so, und jetzt fülle ich meinen Content ab, und wenn du dann erst feststellst, ja, aber wir haben ja überhaupt den Content, passt gar nicht auf das Design, wir haben irgendwie statt einzielige Headlines, haben wir halt irgendwie dreizielige Headlines, oder wir haben Beschreibungstext, oder wir haben da so, oftmals kommen da so viel so Aha-Effekte, so, mein Content hat gar nicht Platz in diesen schönen Design-Elementen, und dann probiert man manchmal das irgendwie ein bisschen schön zu bauen, und im Endeffekt, dann eben wieder nicht so eine coole Experience, oder?
Ja, genau.
Was hast du da so ein bisschen für Tipps, Herangehensweise? Ja,
ja, also eben, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Früher, eben, es klingt jetzt, als wären wir uralt, früher hat man es einfach so generisch gebaut, dass einfach alles irgendwie funktioniert hat, bin ich überhaupt nicht Fan davon, weil jeglicher Kompromiss bei so Lösungen, also nicht jeglicher, das klingt jetzt ganz schwarz und weiß, aber gewisse Kompromisse irgendwie zu suchen, das ist schwierig, ob du jetzt einen einzeiligen Text hast oder irgendwie eine fünfzeilige Headline, das ist dann schon, das kannst du nicht generisch bauen, aus meiner Sicht. Oder? Mhm. Das solltest du fast auch nicht. Was ich halt sehe, ist halt, ja, dass man halt beim Konzept am Anfang möglichst viele Leute an den Tisch holt. Du hast mir ja mal ein paar Stichwörter geschickt für das Interview. Das ist eigentlich ein Stichwort, wo eigentlich das genau gut trifft. Das ist nicht die einzige Lösung, Design Sprint, kann ich vielleicht so sagen. Es gibt aber auch andere Sachen. Weißt du, dass man das irgendwie in einem Meeting am Anfang, irgendwie, weiss ich nicht, das Marketing Department dabei ist, wer auch immer, und dann sagt, was ist die Idee dahinter? Und ich weiss, es geht auch nicht, logischerweise nicht immer, oder? Also, dass dann plötzlich nicht irgendwie ein anderer Text kommt. Weil ich weiss nicht, ob ihr schon mal Projekt gehabt, wo der Kunde kam und gesagt hat, schaut, da habt ihr den Text, da sind alle Bilder, macht. Ich habe es bisher noch nie geschafft, also bei mir ist immer während dem Projekt logischerweise auch der Text entstanden und da hat natürlich der Texter oder die Texterin auch ihre Ideen, was auch absolut legitim ist. Nur dort muss man auch zusammen an einem Tisch hocken und eben das können Workshops sein, wo man sich schon austauscht miteinander und sagt so, hey Texterin, das wäre eigentlich die Grundidee oder was ist deine Idee, geht das komplett in eine andere Richtung? Ja, ist jetzt nicht wahrscheinlich ein mega hilfreicher Typ, der eine Schablone ist, wo du kannst sagen, das passiert dann nie mehr, oder? Aber ich glaube, eben miteinander reden.
Kannst du mir schon noch kurz erklären für die Leute, die das nicht noch den Design Sprint noch nie gehört haben, wie der so abläuft oder was das genau ist?
Ja, sicher. Also Design Sprint grundsätzlich ist einfach eine Methodik zum Produkt entwickeln. Ist entwickelt worden aus einem Google Ventures raus vom, ich habe es aufgeschrieben, weil ich den Namen immer vergessen, Jake Knapp von über 10 Jahren. Ich glaube, er hat es einfach aufgeschrieben, ich glaube, es ist nicht komplett erfunden. Das Ziel eigentlich dabei ist, dass wir möglichst alle Departments, die im Projekt involviert sind, irgendwie an den Tisch bekommt. Jetzt nicht irgendwie ein 20er, 30er Team, sondern irgendwie so ein um 10er Team und meistens auch so ein grösseres Scrum Team. Und dann ist halt irgendjemand von Legal dabei oder wird zumindest einer dazugerufen. Jemand vom Marketing, sicher Techniker sind an Bord. Und wichtig ist auch, es braucht immer einen Entscheider. Dort funktioniert auf Demokratie nicht. Es muss immer einer haben, der entscheiden kann, am Schluss, wenn es hart auf hart kommt. Und die einzelnen Leute, die dort sind, müssen auch ihre Kompetenzen haben, also in den einzelnen Bereichen. Also wenn wir vorher von Legal oder Marketing geredet haben, die müssen für diesen Bereich können, also Entscheidungen treffen können. Weil sonst kannst du sagen, gerade lass sein. Und so wie der Design Sprint von Google Ventures aufgebaut ist, das sind eigentlich 5 Tage. 5 volle Tage, die aufgebaut sind, am ersten Tag das Problem verstehen, am zweiten Tag skizzieren von der Lösung, am dritten Tag die Entscheidung, welchen Lösungsweg man nehmen will, am vierten Tag baut man einen Prototyp und am fünften Tag testet man das mit Kunden ab. Ich glaube, jetzt, das Ziel daraus aus, sieht man eigentlich ein bisschen. Oder? Man will nach 5 Tagen ein Konzept haben. Darum gehört man manchmal auch ein Konzeptsprint und nicht Designsprint, weil Designsprint ist so ein bisschen... Ich kann es auch nicht so gerne, weil man meint immer, man pinselt dann schöne Bildchen und das ist es halt eigentlich nicht, das ist mehr ein Konzeptsprint. Und nach diesen 5 Tagen hat man eine Idee, man hat sich gemeinsam entschieden, in welche Richtung geht man und hat dann eigentlich schon ein Feedback von Kunden. Und ich meine, das gibt es in dieser Grössenordnung eigentlich nicht, weil also... Wenn du normale Konzepte kennst und dann muss das hin und her, dann gibt es wieder irgendwie muss man ein Meeting finden, wo alle Zeit haben und dann gibt es einen Workshop. Da bist du meistens irgendwie bei 2 Monaten irgendwie so plus minus bis an dem Zeitpunkt. Bist wahrscheinlich noch länger, wenn du das nicht so fokussiert kannst machen. Und also für mich gibt es sehr, sehr viele Vorteile. Eben, du hast als Projektleiter auch, ist es viel einfacher für das Stakeholder-Management. Du musst die Leute weniger überzeugen, weil du hast von den meisten Departments schon jemanden dabei, der sagt so, hey, das ist im Fall auch auf meinem Mist gewachsen, wenn jetzt irgendjemand sagt so, du, wie sind wir auf die Idee gekommen? Und du hast halt die Leute, die auch dahinter stehen, hinter dieser Idee, weil sie sich auch wieder erkennen in dieser Idee. Und ja, also du hast einen gemeinsamen Fokus, gemeinsame Lösung. Es gibt einen Nachteil und der ist relativ offensichtlich. 5 Tage am Stück nimmt er das raus. Ja. Wie gesagt, ich habe die Diskussionen gehabt. Ich habe es bei der CSS zum ersten Mal machen in meinem Projekt und gesagt, hey, das macht Sinn dort. Ich habe ein paar böse Anrufe bekommen, wenn ich eine Mail verschickt habe und gesagt, hey, ich würde dich gerne 5 Tage dabei haben. Jetzt heisst, du meinst, ich habe eigentlich nichts zu tun. Jedes Mal müssen wir entschuldigen, weil man muss dort schon schauen. Man muss extrem gut vorausplanen. Man muss die richtigen Leute fragen. Oder die müssen jemanden schicken können, der eben auch die Kompetenz hat, die ich vorher gesagt habe. Und ja, also eben, das ist für mich der einzige Nachteil. Und der Nachteil funktioniert für mich eigentlich nicht, weil du eigentlich extrem Zeit gewünscht, oder wie wir es vorhin gesehen haben, oder für das Projekt. Ja. Und eben, was du alles an Vorteil hast. Aber man muss es unbedingt verstehen, dass man nicht einfach 5 Tage am Stück machen kann. Es gibt natürlich auch Abwandlungen in 4 Tagen, als man irgendwie das User-Testing rausnimmt. Ich würde sagen, alles unter 3 Tagen ist einfach nicht mehr seriös. Da ist es einfach ein mehr besserer Workshop. Also,
Ja, ist sicher ein interessanter Ansatz, aber eben, wie du sagst, schwierig in der Praxis vermutlich umzusetzen. Oder? Und,
ja, also eben, wie gesagt, eben, ich habe es jetzt schon 4 Mal machen. Eben auch in dieser Zeit im Startup binnen, haben wir eigentlich unser Startup von Grund auf so mal aufgestellt. Wir haben die Produkte so entwickelt.
Ja, dort bist du aber noch nicht so ausgebucht, nehme ich mal so.
Also, ja, sicher. Das ist absolut fair. Aber ich meine, in der CSS war es schwieriger gewesen.
Ja.
Da hat man auch eine Projektvorlaufzeit gehabt von ein paar Wochen. Da hat man müssen schauen, wer kann man reinnehmen. Nur schon für Interviews, also während dem Projekt Design Sprint reinkommen, gehen Interviews geben, oder? Also mit Legal und so. Nur schon dort musste man kämpfen, oder? Dass man die Plätze bekommen hat. Und ja, am Schluss ist es eigentlich auch so ein bisschen, wie viele Leute glauben daran, wie viele Leute hast du hinter dir, die sagen, hey, das ist der richtige Weg, lass uns so machen. Aber ich kann es verstehen, wenn es nicht funktioniert.
Ja, und es ist vermutlich auch noch ein bisschen projektabhängig, also das Volumen. Eben, ich sage jetzt, wenn man natürlich ich sage jetzt mal, irgendwo eine Corporate Website macht, dann wird das auch eher schwierig in der Praxis. Das
ist auch zu wenig Fokus.
Ist auch zu wenig
Fokus. Also wäre zu gross für einen Design Sprint.
Ja, genau. Das
muss schon spezifisch.
Ja, sonst wäre der Design Sprint und das Budget aufgebraucht und man kann dann nicht
mehr weiter. Ja, und dort macht es aus meiner Sicht mehr Sinn, dass man auf Workshops geht, ja. Oder? Und vielleicht dann eher mehr und dafür anders gewichtet mit viel kleineren Fokuspunkten. Oder? Weil du kannst nicht einfach sagen, weiß auch nicht, ihr macht eure Agentur jetzt neu und macht einen Design-Sprint, das würde nie funktionieren.
Ja, oder das? Ja. Aber das Thema Workshop, das ist eigentlich auch bei uns so, das machen wir viel, wenn wir auch sagen, gerade wenn wir ein Webseitenprojekt haben oder ein E-Commerce-Projekt generell, starten wir eigentlich nie ohne Workshop ins Projekt rein, weil wir einfach sagen, hey, wir müssen zuerst mal überhaupt den Kunden verstehen, oder eben so ein Problem verstehen, zulassen, wissen, um was geht es eigentlich. Und dann geht es aber weiter, oder? Dann beschäftigen wir uns mit der Zielgruppe, wir wollen wissen, wer ist überhaupt denn, auf der Webseite, was sind die User schlussendlich, oder? Wo es dann auch müssen benutzen müssen. Die Informationsarchitektur von der Webseite, eben Content, Thema Wireframe, das ist eigentlich vielmals so, also es ist sehr, sehr viel konzeptionelle Arbeit in diesen Projekten, wo ich habe das Gefühl, früher, also so ein bisschen einfach in dem, von meiner Erfahrung her, ist früher so ein bisschen, ich sage jetzt mal irgendwo 20-25% vom Budget ist Konzeption gewesen und der Rest ist irgendwie Umsetzung gewesen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ist fast wieder mehr konzeptionelle Arbeit drin oder auch notwendig, weil auch die Projekte komplexer werden. Das ist also ein das Gefühl von mir. Ich weiß nicht, wie du vielleicht auch so ein Projekt angehst, bis wir dann wirklich mal beim Design sind, wo wir sagen, mal jetzt haben wir mal etwas, wo wir auch können visuell zeigen, sage ich mal.
Ja, Also es kommt extrem auf Gegebenheiten drauf an. Ich glaube, man kann es nicht pauschal sagen. Also, eben, das eine Projekt in der CSS, das ich auch mit dem Design Sprint lösen durfte, das war extrem komplex mit der ganzen IT-Security im Hintergrund, noch, wo auch Teil war vom Design Sprint, wo natürlich ganz einen anderen Ansatz hat, als wenn jemand vom Marketing dabei ist. Aber es ist mega spannend, wenn halt die beiden am Tisch hocken und über das Gleiche redet. Am Schluss, oder? Das ist mega spannend. Ja, also, aber eben, da gibt es auch Webseiten, irgendwie, wenn du für ein KMU eine Webseite umsetzt, ein Redesign machst, das hat nicht die Komplexität, weil du vielleicht irgendwie nicht welche APIs musst anschliessen oder halt irgendwie, ja, ich meine auch das ganze Legal, oder? Ich meine, bei grossen Firmen, also da, ja, da hast du natürlich manchmal ein Legal Department, wo dann musst du wirklich sagen, schau, das machen wir, und dann musst du wirklich alles vorlegen, was auch richtig ist, weil es hat rechte Auswirkungen. Und das hast du vielleicht in einem KMU jetzt weniger. Und ich glaube, so unterscheidet sich wahrscheinlich auch die Verteilung von diesen Kosten. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
Ja. 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 Und wie würdest du eben so ein bisschen, mit sagen noch, richtig Design vielleicht auch gönnt, eben das Thema Wireframe habe ich vorhin noch in den Raum gestellt. Wie gehen so Projekte, oder was hast du so für Erfahrungen, was so ein bisschen gute Ansätze sind, wie man so Projekte hingeht? Man kann auch so ein Beispiel nehmen, oder man hat irgendwo eine Produktidee, könnte auch vom Produkt ausgehen, und man hat vielleicht auch das Konzept irgendwo durch, man weiss, was das Produkt für Funktionen soll haben, aber man ist wie so eben, jetzt müssen wir mal anfangen, irgendwie etwas können zu konzipieren und schlussendlich auch umzusetzen.
Schwierige Frage, wenn du eine Schablone willst, gibt es wahrscheinlich nicht, eben die Schablone. Oder? Aber das ist ja dir auch bewusst, also euch auch bewusst, oder? Das kennen ihr aus Kundenprojekten, dass da wenig Projekte wie andere sind. Es gibt aber Methodiken natürlich, die man angehen kann. Ich wollte jetzt den Design Sprint nicht glorifizieren, aber es gibt dort innen auch wirklich gute Ansätze, die man einfach auch punktuell rausnehmen kann. Oder? Also man kann einfach sagen, bei der Ideenfindung, zum Beispiel nimmt man raus, zum Beispiel, dass man einfach mal anfängt zu zeichnen. Vielleicht auch der Kunde zeichnet einfach mal. Es gibt so ganz viele Methodiken. Eine ist irgendwie, die heisst Crazy 8. Da nimmst du irgendwie ein A4-Blatt, faltest es zusammen, dass es 8-mal gefaltet ist, nimmst es wieder auseinander und dann hast du 8 Screens Zeit, um etwas zu zeichnen von deiner Lösung. Und du hast nur so viel Platz und nur eine gewisse beschränkte Zeit, wo du dort zeichnen kannst. Eben auch mit nur einer Farbe, also da geht es nicht um Farben, sondern eben das ist UX, was für Elemente wollen wir verwenden, was wollen wir damit ausdrücken. Dass einfach mal die Leute auch überlegen, was wollen wir und was sind unsere Kernaussagen. Dann etwas vom Wichtigsten, das hast du vorher gesagt, als wir eben den Workshop machen, die Leute verstehen, das Produkt verstehen, den Kunden verstehen, eine gewisse Empathie an Tag legen für Kunden, dass sie auch wissen, in welchem Kontext haben sie das. Also, im Versicherungskontext gibt es auch sehr negative Use Cases, oder, wo irgendjemand schwer krank ist oder vielleicht sogar gestorben ist, oder ein Angehöriger. Da kannst du vielleicht nicht irgendwie mit irgendwelchen GIFs arbeiten und sagen, ja, schön bist du da, oder das ist sehr unpassend. Alles das, also eben sicher das Verstehen ist wichtig und nachher mal schauen, was gibt es für Ansätze, was gibt es für Ideen. Weil ich muss sagen, eben jetzt ein Workshop, wenn ihr möchtet ihr ja auch, man muss das Wissen auch ein bisschen vom Kunden absaugen oder integrieren. Ich bin nicht so Fan von absaugen, weil das war früher so gewesen, wenn irgendwie so eine BCG oder eine KPMG einmarschiert ist in den Anzügen und gesagt hat, komm, geht auf die Seite, wir machen euch ein Projekt und machen das digital. Hat sich jetzt dort auch extrem geändert, das soll jetzt kein Spashing sein. Sie kommen nicht mit Anzügen, sondern es sind auch coole Leute.
Methodik ist immer das Gleiche.
Muss man sagen, das ist nicht nur das Auftreten. Nein, das Integrieren von den Leuten, weil niemand weiss so viel von dem, also du von außen kannst das nicht erahnen. Und was ist vielleicht auch schon probiert worden? Du als Aussenstehender kannst aber wirklich die Aussensicht einbringen und aufzeigen, hey, so nimmt man im Fall euch wahr auf dem Markt und das würde ich im Fall anders machen. Das haben wir seit Jahren so gemacht, das würde ich jetzt aus dem Grund nicht machen. Und dann ist es Zusammenspiel, oder? Also, Das Beispiel vorher, die Kreativmethode mit der Crazy Eight, geht mir eigentlich darum, möglichst schnell etwas zu Papier bringen, möglichst schnell auch etwas abtesten, möglichst mit Kunden, aber Kunden können auch einfach sein, eine grosse Firma, laufst aus deinem Büro raus, gehst auf irgendeinen, der nicht in deinem Department arbeitet und redest mit dem, der hat keine Ahnung, was du je nachdem machst, oder gehst einfach auf die Straße raus und fragst jemanden, checkst du das, ist das klar oder nicht? Ja, und so geht man dann eigentlich iterativ vor. Das geht dann natürlich dann wieder ein bisschen ins Projektleiter-Ding von mir. Ich arbeite immer agil mit Sprints. Ihr glaube ich auch, oder? Wenn ich so richtig im Kopf habe von deinem Interview.
Ja, richtig.
Teils, so gut wie es geht.
Ja, logisch, bei einem Projekt ist es manchmal nicht ganz so einfach. Es muss sicher irgendwie auch übereinstimmen und es muss auch für den Kunden wirklich passen. Oder? Aber das Schöne an der Agilität ist, dass du ein messbares Ziel hast bis am Ende des Sprints. Und dann auch eine Abnahme, oder? Und jetzt sind wir schon mega weit im Fortschritt im Projekt drin, oder? Aber ich weiß nicht, ob ich es klein aufzeigen konnte, oder? Halt einfach möglichst klein aufzeichnen, was man will, miteinander. Und miteinander ist nicht nur der Kunde, sondern vielleicht auch der Endkunde, oder?
Integrieren. Ja. Nein, das ist, da kann ich dir eigentlich nur auch zusagen, sage ich mal. Weil das merkt man oftmals, oder? Dass man als Agentur gewisse Aussicht kann reinbringen. Du bist ja manchmal vielmals bist ein bisschen in deinem Firmendenken innen und schaust nicht links und nicht rechts.
Ja, entschuldigst du auch viel mehr Sachen, weil du sagst, ja, weißt, das ist wegen dem Netzwerkteam, das ist der Grund, weil wir nicht an diese Daten kommen. So, ja, als Externer sagst du, hey, die Daten brauchen wir. Oder? Das ist ein mega Vorteil. Oder? Das kannst du nicht bieten. Sonst,
ja. Ja, das ist so.
Was jetzt zum Beispiel ist, ich weiss nicht, wie ihr damit arbeitet, ob ihr schon mal damit geschafft habt, dass ihr von der grüne Wiese eigentlich Kunden integriert haben für Designs, also User-Centered Design, oder? Ich persönlich bin da ganz, ganz kritisch. Ich bin eigentlich immer Fan davon, schon einen Grundstock anzustellen am Kunden und zu sagen, das ist unsere Variante, gut oder nicht gut, und dann darauf abtesten. Es gibt wahrscheinlich viele Leute, die mir jetzt widersprechen und sagen, nein, da muss man mit dem Kunden zusammen das bauen. Ich habe es erlebt, vielleicht bin ich auch in den falschen Projekten drin, die vielleicht zu komplex waren. Habe das nie gemerkt, dass das einen Mehrwert geboten hat, sondern eben nachher dann eigentlich das Abtesten mega viele Inputs gegeben hat. Aber das Miteinander entwickeln habe ich noch nie gesehen, dass das funktioniert hat.
Ja, also mit dem prinzipiell machen wir auch eigentlich so der erste Wurf in dem Sinn.
Ja.
Also anders wird es wirklich auch schwierig, oder? Schon einfach der Vorstellung, weil wir sind die Experten, wir wissen ja, was eigentlich auch State of the Art ist. Und es gibt höchstens so ein bisschen, dass wir ein bisschen abholen, was gefällt ihnen, in welche Richtung wollen sie, so ein bisschen das. Ja. Aber ich glaube, die erste Stossrichtung, die geben wir vor, oder die ersten Entwürfe, oder?
Ja, es ist ja manchmal nicht einmal nur, dass man vielleicht nicht weiss, also eben, dass man das Know-how dort ja nicht rum ist, oder? Also wäre bei uns nicht anders, wenn irgendjemand würde sagen, was willst du für ein Auto haben? Ich als nicht Autofahrer würde dann sagen, es müssten mal vier Rädchen haben, sicher, und die müssen so gross sein, wahrscheinlich sind sie dann viel zu gross, und dann, also wahrscheinlich würde dann so ein Kinderauto rauskommen, wenn das würde bauen, wo ich würde vorstellen, und da bin ich ja auch froh um Experten, die sagen, ja, dann nimm das.
Genau,
ja. Weil eben, ich wäre komplett überfordert mit dieser Situation.
Oder noch besser, kannst du das Braune, das Gelbe oder das Blaue haben, weil
genau, das wäre so meine
Art. Ja, auch ein bisschen Auswahl, also auch ja. Manchmal ein bisschen Auswahl können einstellen, weil...
Das ist ja noch lustig, das merkt man meistens. Das ist so ein bisschen, das gibt es eben auch viel, wenn du nur eine Variante zeigst, dann wollen sie noch etwas anderes, einfach, dass sie noch etwas anderes gehabt haben, auch wenn die erste eigentlich das Beste gewesen wäre. Darum gibt es auch noch, oder machen wir auch gerne sicher so ein bisschen zwei, vielleicht sogar drei Varianten, weil dann können sie wählen, oder?
Ich bin nicht so Fan davon, ehrlich gesagt. Also ich sehe den Punkt wirklich, den du hast, und es ist ein Gambling auf deinen einen Vorschlag, den du hast. Ich habe es in meiner Agenturzeit einfach erlebt, man baut den einen Vorschlag, den man eigentlich will, und die anderen beiden sind so, ja, da machen wir noch etwas, das nicht ganz so ausgereift ist. Kein Vorwurf von euch, vielleicht machen die das auch anders. Aber haben wir dort so oft gemacht, und dann ist es richtig scheiße, wenn der Kunde sagt, und ich will das. Wo du dann gedacht hast, Mist, da haben wir nicht alles komplett durchgedacht. Oder? Und ich würde sagen, wenn du bei der ersten Version sicher bist, muss man auch selbstbewusst sein und sagen, aus dem und dem Grund, man muss auch können argumentieren, logischerweise, sonst ist man natürlich steht man mit ganz kurzen Hosen da, natürlich, wenn der Kunde etwas fragt und du sagst, ich kann das nicht beantworten, das hat einfach schön ausgesehen. Ja, aber ich bin da nicht so Fan davon, auch wenn gewisse Kunden das sicher wollen. Ich würde lieber mit einer Version gehen, wenn der Kunde Feedback auf das gibt, dann eine zweite Version nachliefern, wo man sagt, wir haben noch Grundsätze von dem, was wir als erstes geliefert haben, das ist aber deine Inputs eben so verarbeitet. Funktioniert natürlich nicht immer, oder? Also ich kenne vielleicht das auch von Pitches her, also da hast du einfach... Gut, dort hast du meistens gut, eine Version.
Gut, bei den Pitches, da sind wir kein Fan davon, bei den Pitches mit Designen zu kommen.
Nein, ich auch nicht, ich mache es nicht eigentlich.
Ja, wir auch nicht. Also wenn es heisst Designvorschläge, dann sagen wir immer, machen. Vor allem, wenn nicht gratis, oder?
Ja, also das ist eigentlich aus Kundensicht, das müsste irgendwie sicher gezahlt sein. Und ich sage halt immer, wenn ihr einen Designvorschlag, für mich ist es nicht seriös, oder? Weil, ja. Genau die Fragen, die ihr jetzt auch gesagt habt, oder? Der Kunde versteht, das Produkt versteht, genau. Kontext versteht, das hast du dort nicht. Ja. Ich habe es letztes Jahr gemacht für eine Offerte, da habe ich jetzt geheißen, könntest du vielleicht noch einen Vorschlag machen, in welche Stossrichtung es gibt. Ich habe es dann ein bisschen anders gemacht, habe wenig auf der UI-Seite gemacht, sondern einfach irgendein Feature gebaut, wo ich gesagt habe, das könntet ihr vielleicht einsetzen, für das Projekt, oder?
Ich bin eben überhaupt nicht irgendwie der Fan von Designs vorliefern in einem Pitch, genau aus dem Grund auch. Dort verfolgt man eher den Ansatz, dass wir sagen, wir haben Erfahrung in ähnlichen Projekten und dort haben wir diese Challenge gehabt, dort haben wir das und das so können lösen und das ist nachher dann ein Produkt gewesen. Oder? Und dann ist das, dann sehen das Kunden vielleicht auch ein bisschen mehr, eben mit einem anderen Auge. Aber wenn du natürlich eine coole Anfrage hast und dann machen es einfach alle anderen machen einen Designvorschlag und du machst ihn nicht,
dann bist du echt
je nachdem, oder? Und das ist halt dann schade, aber...
Genau, aber ich muss natürlich auch den Kunden verstehen, oder? Ich meine, je nach KMU zum Beispiel, wo irgendwie eine Webseite will haben, irgendwie ein Redesign, schon lange nicht mehr gemacht hat und dann sagt, hey, wir geben da einen guten Batzen aus für das Redesign und haben eigentlich nicht wirklich eine Ahnung, weil wir nicht aus diesem Bereich kommen, das ist absolut legitim, wir haben ja auch keine Ahnung, was für einen Bereich sie arbeiten. Ist natürlich, ich wäre wahrscheinlich je nachdem nicht anders und würde so sagen, ja, zeigen wir mal, was ihr könnt. Oder ich meine, Referenz auf der Seite ist ein, aber das, ja. Also, eben, man muss es vielleicht auch verstehen, oder, wieso ein Kunde das will, aber ja, ich glaube, man sollte es auch können erklären, wieso es keinen Sinn macht.
Ja.
Weil man baut es dann komplett anders um. Oder? Also, man kann es ja nicht brauchen meistens.
Ja, das ist...
Meistens.
Ja, das ist so. Ja, ich habe auch schon bei Agenturen gearbeitet, da ist man gegangen pitchen, man hat den Pitch gewonnen, aber schlussendlich völlig etwas anderes umgesetzt,
weil das was man pitchen
wollte. Aber man sieht eine gewisse Kreativität oder was man machen könnte.
Aber das kann ja manchmal auch helfen, oder? Also manchmal ist es ja nur das, dass sie sagen, könnt ihr überhaupt unsere Anforderungen erfüllen in Sachen eben Kreativität?
Genau.
Oder, ich meine, ich muss auch ehrlich sein, oder? Es gibt viele Agenturen, die sich irgendwo auf eine Art ein bisschen spezialisieren in ihrer Branche. Oder? Mhm. Und wenn du zu spezialisiert bist auf so Freizeitparks oder Freizeitangebote, sage ich jetzt mal, und da kommt irgendwie eine Privatbank daher, die eher klassisch ist, ja, ich weiss nicht, ob das hinbringst. Also gewisse Designer haben halt auch ihren Stil und ist nicht einfach, wirklich nicht. Also ich war der beste Designer, der an dem eigentlich dann scheitert und sagt, hey, ich bringe das, ist nicht meine Welt. Und das muss man halt auch akzeptieren.
Aber es ist halt, eben gerade bei den Pitches, ist halt ein Lucky Punch, weil es ist nur eine Geschmackssache und entweder triffst du gerade den Geschmack von dem, der dort hockt, oder eben nicht. Und das, auch wenn es ganz anders könntest machen, oder?
Ja, aber je nachdem, was im Pitch verlangt wird, oder wenn noch ein bisschen konzeptionell etwas verlangt wird und sie sehen, okay, du hast Experience dort hinten dran, das ist, kann ja dir auch noch helfen, dass es ein bisschen mehr als nur Glück ist. Eben Design, eben ist wieder der Punkt, wieso das Design mühsam sind, ist in diesen Fällen, wenn du es nicht gross kannst umschreiben oder wenn erst dann eingeladen wirst, zum wirklich mit einem Pitch, wenn du es voreinreichen musst, ist halt viel Geschmackssache, oder? Wenn du es nicht kannst erklären oder wenn man gar nicht sieht, was alles für Gedanken dahinter sind. Aber sind wir uns ja einig.
Was sicher noch so ein bisschen ein Punkt ist, wo du schon angesprochen hast, sind Thema User-Tests.
Ja.
Vielleicht fangen wir ein bisschen an, so Audits, das ist sicher interessant, hast du auch schon kurz angesprochen, um herauszufinden, was funktioniert vielleicht auch nicht so gut. Oder? Ja. Da haben wir auch immer wieder Fälle von Kunden, die sagen, hey, Wir haben mega guten Traffic auf den Webseiten, aber es konvertiert einfach nicht. Wir kriegen keine Abschlüsse, niemand macht die Conversion, die man definiert hat, füllt das Kontaktformular aus oder was auch immer. Ja. Dort ist glaube ich, eben so ein Audit sicher spannend.
Ja.
Und was ich aber auch ein bisschen wissen so User-Tests. Sicher ein spannender Ansatz, oder, um zu sagen, hey, eben, wir gehen quasi fragen, meine Mutter, ich sage jetzt das Beispiel, wenn meine Mutter etwas kann machen, dann weiß ich, dass es
verhebt.
Mittlerweile komme ich per WhatsApp noch Sprachnachrichten und Smiles und alles über. Weißt du, wenn ich mir denke, so, okay, ja. Gut, ja. Sie hat es, glaube ich, fast besser, besser im Griff als ich.
Ja. Ja.
Da hat aber auch einen gewissen Prozess gebraucht. Ja. Nein, ich sage, wenn du so ein bisschen der DAO-User oder der dümmste anzunehmende User in dem Sinn, wenn es der schafft, der weiss, glaub, dass deine UX irgendwo durch verhebt. Wie kann man User-Tests heutzutage machen? Ich stelle mir User-Tests immer irgendwie vor, dass irgendwie, keine Ahnung, 20 Leute in einem Raum sind und die probieren halt irgendeine Aufgabe zu lösen und geben ihr ein Feedback. Daraus aus, also so ein bisschen
das sind eher Fokusgruppen
eigentlich. Eben, also vielleicht kannst du noch schnell, schnell ein bisschen erzählen, was es da überhaupt gibt, wieso dass die überhaupt auch sinnvoll sind.
Ja, Fokusgruppen bin ich nicht mega Fan davon. Das ist meistens eben, dass man vorgängig abfragt, hey, ist das Feature etwas, ist das etwas für dich? Irgendwie mit meistens irgendwie ganz einem einfachen Prototyp oder kurz, hast du einfach erklärt. Dort habe ich einfach die Erfahrung gemacht, oder wenn du dort Leute einlatschst in der Fokusgruppe und sagst, wäre das etwas für dich, würdest du das Feature nutzen? Ja, würde ich nutzen. Nachher machst du ein Höckchen dran und dann sagst du, ja, das Feature ist von den Kunden gewünscht. Und ich habe schon oft gehabt, dass das ein bisschen zu, zu hoch gehängt worden ist. Oder wenn du halt so fragst, ja, wäre das etwas, was du brauchst, glaube ich, sagen die Leute noch eher mal ja.
Ja.
Aber wenn es um User-Tests geht, oder, also da muss man sagen, das, was ich vorher gesagt habe, oder, das sind so Papierprototypen und da kommt es zum Beispiel auch je nach Stadium des Projekts extrem darauf an. Ich bin überhaupt kein Fan von Papierprototypen, ich habe es schon mehrfach mal genutzt, weil ich einfach gedacht habe, da zeichnen wir etwas auf, haben die Leute, die vorbeikommen, sagen, wo würden sie klicken. Das Problem dort ist relativ offensichtlich, es ist nicht das gleiche Medium, wenn du auf dem Tisch irgendwie etwas musst klicken oder an deinem eigenen Gerät oder an einem anderen Gerät. Ich bin Fan von klickbaren Prototypen oder nachher also Prototypen, die auch schon fast aussehen wie das Produkt am Schluss. Oder? Also, dort bin ich extrem grosser Fan und man muss aufpassen bei einem klickbaren Prototyp, wie viel Farbe man integriert. Oder? Also, da eigentlich ist ein Prototyp oder ein Wireframe eigentlich so farblos. Vielleicht jetzt einfach irgendwie vielleicht für einen Link oder für einen Button hat es eine Farbe drin. Und dann gibt es manchmal halt vielleicht das Feedback von einem Kunden, ja, die Farbe gefällt mir nicht. Dann denke ich so, ja, es ist auch einfach weiss mit blau. Mir auch nicht. Aber das ist eigentlich alles Sache von dem, wo der Test aufbereitet, um die Leute vorbereiten. Vielleicht auch die Maturität der Leute abfragen. Also das können ja auch wirklich Leute wie du und ich sein, die eigentlich dann getestet werden, die vielleicht das schon abstrahieren können. Und meistens habe ich wirklich mit einem klickbaren Prototyp, der schon Designelemente drin hat, die besten Erfahrungen gemacht. Und du hast vorhin gefragt, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt oder Methodiken gibt. Ich bin, ein bisschen dank Corona, extrem grosser Fan geworden von Remote-Tests. Habe ich am Anfang immer ein bisschen Angst gehabt und habe immer die Leute eingeladen, wie wir jetzt hier zu dritten da hocken. Ihr sind eigentlich die, die den Test aufbereitet haben. Der Simon schreibt auf, was ich gut mache, wo ich hängen bleibe. Du bist der Interviewer zum Beispiel. Und ich hocke da in einer komplett nicht natürlichen Situation, nicht an meinem Gerät und muss irgendwie erzählen, was ich mache und wird dann aufgezeichnet. Ich bin auch ein bisschen unter Druck, weil zwei Leute mir zuschauen, wie ein Vorstellungsgespräch. Und eben während also Corona, wir haben ja schon vorher angefangen, weil es einfach einfacher und schneller geht, muss man auch sagen. Machst du irgendwie über Teams oder Zoom, also ich glaube heutzutage hat es genug Varianten, wie man es kann testen. Machst du Screensharing, kannst du es dann aufnehmen, für irgendwie später noch einen reinzuschauen, wo die Leute irgendwie vielleicht strugglen. und machst so ein Interview. Die Leute arbeiten auch in ihrem eigenen Computer. Dann siehst du auch mal, was da irgendwelche Meldungen noch aufkommen. Und dann, also ist nicht, weil es mich interessiert, was sie für private Mails bekommen, sondern wie können die Leute abgelenkt werden. Was wir nicht davon unterschätzen, oder wenn man jetzt irgendetwas rechts oben im Ecke baut, das wichtigste Element, ist nicht mega clever, würde ich behaupten. Aber sagen wir jetzt mal, und dann kommt irgendwie eine Terminerinnerung von Apple, die das überdeckt, wäre dann blöd, oder? Sagen wir jetzt mal. Also, das blödes Beispiel, das fällt mir jetzt wirklich definitiv kein besseres ein. Aber da siehst du halt auch, wie sich die Leute verhalten und sie sind in ihrer eigenen Umgebung. Das Coole ist, bei der CSS-Versicherung, wo wir eine Prämienrechnung getestet haben, haben wir das auch so gemacht und dann haben wir gesagt, ja, wisst ihr, wo eure Offerte ist? Ja, die weiss ich schon, wo sie ist. So, okay, dann hol sie. Und dann hast du wieder ein paar, die das nicht geschafft haben. Ja. Weil eben in so einem User-Test, da muss ich dir das einfach glauben. In einem Labor und sonst kannst du sagen, ja, hol doch die mal. Und mich nimmt es Wunder, ob du Kundennummer findest oder so. Oder? Und das ist dann, dann siehst du halt wirklich, okay, vielleicht ist die Kundennummer das Falsche, um irgendwie ein Onboarding oder was auch immer machen. Jetzt ist es, glaube ich, nicht um das gegangen, sondern um ein Onboarding in MyCSS. Ja, dort bin ich mega Fan. Das sind die moderierten User-Tests. Das sind, die sind auch quantitativ. Also dort arbeite ich meistens mit 5 bis maximal 10 Leuten. Also, eben, man sagt eigentlich, nach 5 wiederholt sich meistens dann, das, was man entdeckt.
Ja.
Und ja, ich würde nicht sagen, dass wir besser sind in diesem Bereich. Habe ich 5 bis meistens 7 rum. Meistens braucht man noch irgendeinen Ersatz. Und da kann ich vielleicht noch einen Tipp geben, wenn man nicht selber schon einen mega Pool zusammen hat, an Testpersonen oder Leute, die weiss, hey, Friends and Family kommt vorbei und testet das, dann gehen sie zu Testing Time vom Reto Lemmler. Grossartige Bude. Aber die Grundidee ist eigentlich, du gehst drauf und sagst, hey, ich brauche 20 Testpersonen, die dann und dann vorbeikommen und dann liefern dir die. Du kannst auch sagen, in meinem Startup habe ich gesagt, ich brauche einen Hauseigentümer. Dann bringt dir 10 Hauseigentümer, bringt dir auch noch irgendeinen Ersatz, wenn mal jemand ausfällt, oder? Das gibt es auch immer, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo vielleicht auch die Leute mal krank sein können. Ja, also das ist vielleicht so der Typ. Und das andere sind qualitativ haben wir jetzt gehabt, jetzt quantitative, gibt es gewisse Sachen, ich weiß nicht, Hotjar ist ein Tool, das man auf die Webseite tun kann. Das filmt eigentlich, wie sich die User verhalten. Es ist extrem aufwendig, um es auch zu analysieren, wenn man dann irgendwie mal 500 Videos irgendwie hätte, zum zu schauen. Macht auch die Seite nicht unbedingt schneller und angenehmer. Aber es ist eine Möglichkeit, oder auch da eine Empfehlung, wenn ihr jemanden habt, wo ihr sagt, wir haben viele Tests, die wir fahren wollen. Da gibt es den Jonas Kamber, der hat mit solidusertests.com eine Lösung gebaut, die jetzt auf dem Markt ist, wo eigentlich automatisch moderierte User-Tests macht. Also ich hoffe, Jonas, ich habe das so richtig gesagt. Nein, also gerade schauen, ist cool. Er hat damit angefangen, hat es recht lange schon daran gearbeitet. Ich finde es cool.
Also das ist automatisiertes Testing?
Ist automatisiertes
mit Selenium Testing. Wahrscheinlich so?
Nein, es geht nicht um so Testing, sondern eigentlich wirklich so ein bisschen, was haltest du von dem, also wirklich eigentlich so wie ein moderiertes UX-Testing eigentlich, oder? Also, und dann, wenn jetzt ein Kunde, muss ich ja immer auch sagen, beim Interview so, hey, du musst laut denken, du musst sagen, was du auf dieser Seite siehst und nicht einfach schon klicken.
Ja.
Und das macht dann einfach ein Avatar, der dort dabei ist, wo sie sagt, hey, zum Beispiel schon länger nichts mehr gesagt, sagen, was es ist. Und ja, also ich habe es selber noch nie ausprobiert, ich habe einfach schon Demos gesehen. Ich habe es jetzt selber für ein Projekt so noch nicht gebraucht, weil ich meistens auf der Qualitativen bin.
Aber das ist spannend, ja. Qualitativen sind halt einfach teurer als die Quantitativen meistens, oder?
Ja gut, wenn du am Schluss ausrechnest, wenn du irgendwie 100, 200 Hotjar-Videos musst analysieren
musst, ja, kostet
auch das Gewehr. Und ich würde sagen, bei den Qualitativen, was halt teuer macht, das hocken zwei Leute meistens da. Ich würde es wirklich empfehlen. Ich mache es auch manchmal allein. Allein hast du natürlich einfach das Interview und nachher im Nachgang schaust du noch ein Video und schreibst es ab. Ist nicht ganz das Gleiche, weil du manchmal gewisse Mimiken vielleicht beim Live gesehen eher wahrnimmst, als wenn du ab und zu wieder mal Pause drückst in einem Video. ist nicht zu unterschätzen. Du hast aber auch schon oft alleine gemacht. Aber ja, das zweite ist natürlich optimaler und bist auch nicht so nudelfertig. Also ich sage, ich habe auch schon 5-6 User-Tests an einem Tag gemacht und dann bist du geredet und willst mit niemandem mehr reden am Abend.
Ja. Spannend, ja.
Ja, das ist ein spannendes Thema, das man, glaube definitiv nicht unterschätzen. Also generell das Testing von Applikationen. Es müssen nicht nur immer User-Tests sein. Oder
ja, also eben, du hast vorher gesagt, mit Selenium-Tests. Ja. Also ich meine, es gibt verschiedene Arten von Tests. Oder? Ja. Wir haben jetzt eigentlich vor allem von diesen UX-Tests geredet. Oder genau. Verstehen die Leute das? Oder ist etwas unklar? Und das sind eigentlich meine Hauptfokuspunkte. Aber ja, vor allem in der Zeit, als ich so Product Owner und so war, ist natürlich, sind andere Tests natürlich genauso wichtig gewesen, oder? Also, es funktioniert. Und am Schluss hat die Funktion auch Einfluss auf die Experience. Wenn etwas nicht funktioniert,
das
scheiße Experience.
Ja, und es ist schon spannend, oder? Also, wir haben hier gerade ein eigenes Projekt, da erzähle ich mal was anderes mal drüber.
Ja, jetzt sind wir dir einlassen bei euch, wie
weiss ich, aber auf jeden Fall ist es auch mega spannend. Wir sind dort mit Smart Look unterwegs. Ja. Sondern, also wie, ich weiß nicht, ob du es kennst. Finde ich noch ein bisschen spannender als Hotjar. Aber es ist eigentlich das Gleiche für die, die Hotjar kennen, was auch aufzeichnet. Und was dort ganz spannend war, oder ganz am Anfang, als wir es aufgeschaltet haben, haben wir auch so ein bisschen gemerkt, wie die User interagieren. Du siehst es halt einfach. Mhm. Und dort ist, also eben, wenn du registriert hast, so ein bisschen das Onboarding oder ein bisschen halt der Ablauf, hast du einfach gesehen, dass zuerst hast du ein Projekt dort erstellen, aber das Fenster ist gerade aufgegangen. Mhm. Aber die Leute sind gleich, Entschuldigung, wenn ich so sage, aber zu dumm war, um das zu machen und haben es dann wie weggeklickt und sind dann
wieder nicht raus. Sind sie zu dumm oder ist es zu wenig klar?
Vielleicht, seid oder ja, wie auch immer.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man, ich unterbreche dich ungern, aber ich glaube, im User-Test ist auch etwas mega wichtig, dass man, wirf ich dir jetzt auch nicht vor, aber das Ego extrem zurückstellt, oder? Weil jeder hat auch lange manchmal eine Lösung geschafft und denkt so, mein Gott, es ist doch jetzt also wirklich offensichtlich, es springt dich an, oder?
Ja.
Aber ich glaube, wenn der zweite, dritte reinläuft, merkst du, verdammt, irgendetwas.
Ja, es ist doch nicht so klar.
Aber
ja,
ja. Ich war schon nebenzu und dachte, ich gehe jetzt dann über und sage, hey, also bitte, das ist offensichtlich, was du musst
klicken. Ja, aber es ist genauso, vor allem wenn man es selber hat, das entwickelt oder erarbeitet, dann ist man betriebsblind.
Ja.
Dann weiss man, also für einen ist es sowieso enorm klar.
Du hast auch noch Emotionen drin natürlich.
Ist Emotionen drin und vor allem, wenn du von der technischen Seite her kommst, dann ist halt noch vieles klar. Oder? Und wenn du halt so Endnutzer drauf hast, die halt nicht unbedingt tagtäglich mit so Zeug arbeiten, dann ist halt vielleicht vieles doch nicht so klar. Oder? Und, also schlussendlich haben wir es verbessert, dass es jetzt automatisch das Projekt anleitet und so weiter. Nur ist es jetzt halt für die Leute vielleicht auch nicht unbedingt klar, dass man immer ein Projekt schafft, das ist jetzt wieder das andere und so weiter. Ja. Das ist halt schon noch ein bisschen challenging und interessant. Oder?
Ja, das ist ein spannender Punkt, aber ich kenne es nicht, ich weiß nicht, was es genau ist.
Ja.
Was ein wichtiger Punkt ist, ist immer, dass ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es in die Richtung geht, dass die Leute beim Entwickeln halt auch manchmal so ein bisschen den Empty State vergessen. Oder? Also wenn noch nichts drin ist, eben jetzt, eben, ohne es zu kennen, noch kein Projekt drin ist, musst du halt etwas anderes bieten, als wenn schon 1-2 Projekte drin sind. Muss eigentlich der View ein bisschen anders aussehen. Oder?
Genau, ja.
Aber eben, ich meine, auch dann gibt es manchmal Sachen, kannst du einen riesen Pfeil machen und auch blinken lassen. Irgendwann muss sagen, du, schau,
ja, und Leute, nicht für alle machen. Ja, und die Leute lesen halt auch nicht. Das ist auch noch ein bisschen da. Also, da musst du wirklich auch ein bisschen wie führen.
Ja. Ich finde das manchmal noch interessant, die Onboardings, weißt, die Einführungen, wo du ganz kurz, du kannst die meistens auch skippen. Ja, ich skippe sie auch meistens.
Ja, ich eben auch nachher.
Immer gerade loslegen und dann denke ich im Nachhinein, wenn ich es vielleicht schnell gehört
hätte. Geht mir genau gleich.
Dann denke ich, scheiße. Das ist klar.
Cool ist eigentlich, wenn sie nachträglich vielleicht noch aufholen. Und was ich halt cool finde, aber das ist logisch vom Aufwand her, ich habe es auch von MyCSS, haben wir einen Wizard gemacht, der am Anfang Grundfunktionen erklärt.
Ja.
Lineare Wizards oder so, oder Erklärungen. Ja. Yeah. Es hat nicht den Charme, wie wenn du sagst, ich gehe jetzt zuerst mal auf diesen Bereich und dann wird es dir erklärt. Ich gehe zuerst mal auf diesen Bereich, dann wird dir das erklärt. Mhm. Das ist cooler, aber natürlich viel
aufwendiger. Ja, definitiv. Eben, und du musst auch noch herausfinden, ist dann auch, also ist es auch, schauen es dann auch die Leute an, oder eben, ja, klicken sie gerade weg und alles. Aber ja, es ist meistens sicher hilfreich, aber eben auch sicher aufwendig.
So sicher, ja. Und eben, ich bin auch einer, der es wegklickt. Ich lese nicht keine Gebrauchsanweisungen.
Ja. Ich würde sagen, ich glaube, da sind wir. Also,
ja. Vielleicht ist es so ein Männersyndrom.
Ja, ja, weil meine Frau auch immer so, weißt du, das erste, was ich mich fragt, hast du die Bedienungsanleitung gelesen? So.
Was?
Ah, warte, da gibt es eine Bedienungsanleitung.
Ja, ja, nein.
Ich habe das YouTube-Video geschaut, lange dann nicht.
Ja, sicher.
Ja, ja. Ein Stichwort, das ich wahrscheinlich auch würde in Bezug auf User-Tests ansprechen, ist das Thema Accessibility.
Ja.
Du lachst.
Ich lache, ja.
Hast du Erfahrung mit dem? Also das Thema eben für beeinträchtigte Leute können Webseiten zu bauen, also Webseiten, Applikationen, ja, digitale Produkte, ja, können zu bauen, wo sie auch quasi können mit der Tastatur bedienen oder auch für... es gibt verschiedene Methodiken.
Ja, vielleicht muss ich mein Lachen noch kurz erklären. Ich finde nicht einfach den Punkt einfach so wichtig, sondern ich bin schon oft mit dem in Berührung gekommen. Schon in der Lehre habe ich im Kanton Zug einen Teil von meiner Lehre gemacht. Ja. Als, bei der Entwicklung von der Webseite, also Webmaster war das damals mal. Das ist auch nicht mehr so aktuell.
Schon lange nicht mehr gehört, den Begriff.
Ich auch nicht. Webmaster, ja. Und dort war natürlich ein extrem grosses Thema. Und ich habe dort... Ich weiss noch, das ist, die Webseite, die ist wirklich irgendwie für die einzelnen Ämter, wie das geheißen hat, separat entwickelt worden, oder? Und das war wirklich noch so HTML noch gewesen, bis dann während meiner Lehre dann das CMS aufgebaut ist. Und in dieser Zeit habe ich mega, mega viel gelernt über Accessibility. In den heutigen Projekten, man nimmt es wahr, man fragt halt auch beim Kunden an, was ist der Standard? Weil ich sage, der oberste Standard, den ein Bund muss erfüllen, das kostet auch. Also du kannst natürlich schon da einfach sagen, okay, das 1 ist dann für den ersten Punkt in der Navigation, aber du willst es wahrscheinlich auch noch ein bisschen cleverer machen und vielleicht noch ein bisschen mehr unterstützen. Ja, jedes Bild muss eine Bildunterschrift haben, macht sowieso Sinn, aber man sieht es immer noch sehr viel, dass das nicht gemacht wird. Ich selber bin ein bisschen weit betroffen, wenn es um rot-grün-blind geht. Nicht, dass ich jetzt mich mega eingeschränkt fühle diesbezüglich, aber ich merke das auch bei Projekten, dass ich manchmal anschaue, was hat das für einen Kontrast. Oder? Also, wenn jetzt irgendwie sagst, so, ja, der hellblaue Link wäre eigentlich auch noch schön auf einem weißen Hintergrund oder auch auf einem grauen, ist halt für eine Person, die Mühe mit der Farbe hat, ein zu schlechter Kontrast. Da gibt es mega gute Chrome-Extensions dafür, die dir sagen, das ist nicht gut, das ist nicht so gut. Hilft manchmal auch, oder auf das zu schauen. Also mir sind es mehr so Sachen. Also ich habe jetzt schon lange nicht mehr ein Projekt gehabt, wo ich wirklich, ja, wo das eigentlich im Vordergrund gestanden ist, wirklich schon lange nicht mehr. Mm-hmm. Ja. Aber eben so die Minimalstandards sollte man einfach schon machen, oder irgendwie mit eben den Bildern beschriften. Man kann auch gewisse Sachen automatisieren im CMS oder in der Entwicklung, dass die schon mal einen halbwegs sinnvollen Namen haben, je nachdem. Oder, ja. Je nachdem, woher es kommt, oder wenn es jetzt irgendwie aus einem Dokumenten-Library rauskommt, dann kannst du ja eigentlich alles schon hinterlegen. Und das ist halt vor allem bei grösseren Projekten. Bei kleineren sehe ich es halt sehr oft, dass dann halt einfach Image 1 heisst. Und das ist, wenn man sich dann mal überlegt, oder, wenn ein Blinder dann das sieht, so, ja, da heißt es image1.jpg, denke ich so, ja, danke. Ich hätte wenn schon gerne gesehen, dass da irgendwie das Team von Three Stones gesehen ist, zum Beispiel.
Ja, ja.
Oder, also, ja, so in die Richtung.
Ja. Ja, aber das ist ja genau auch wieder die Wahrnehmung, oder? Das ist genau das Gleiche wie, du hast ja auch, bist jetzt auch vermehrt mit dem Kinderwagen unterwegs und merkst plötzlich, kommst du an deine Hürden an. Und Rollstuhlfahrer haben ja genau das gleiche Problem, genau, oder?
Und, ja, und noch schlimmer.
Da läufst du nicht einfach schnell die Steigen rauf und so weiter, oder? Ja. Und du merkst es halt meistens erst, wenn du dich in so einer Situation auch befindest. Oder?
Dort würde ich auch jedem empfehlen, mal irgendwie so ein Labor zu besuchen. Eben dort beim Kanton Zug haben wir natürlich immer auch so Audits gehabt diesbezüglich.
Ja.
Mal so ein Labor zu besuchen, mal reinzuhocken, sich mal halt so eine Brille anzulegen, wie es früher bei Wetten das gegeben hat, dass man nicht bescheissen kann bei der Welt.
Ja, ja.
Und nachher versuche mal eine Webseite zu bedienen. Wenn es gut gemacht ist, gar nicht so schwierig. Natürlich für uns ganz komisch, die mega visuell sind, aber das ist noch spannend. Ja.
Also gutes Beispiel. Wir könnten natürlich hier uns sagen, aber das ist nicht ohne Registration möglich. Wir sind gerade an einer Access for All Zertifizierung.
Ja,
aber Flughafen Zürich ist ein sehr gutes Beispiel.
Ja,
die machen das sehr gut. Also die sich für interessieren, kann man gut mit Tabulator und so weiter, kann man die Webseite steuern.
Ja. Ja, das ist cool.
Das ist das, allgemein ein sehr schönes Projekt.
Haben es gut gemacht. Ja. Ja. Ich glaube, Hinderlin Volkart, der einen Grossteil gemacht
hat. Ja, Frank Zuada hat das Design gemacht.
Genau.
Da, lieber Grüße zu Ada, falls du da mal unseren lieber Podcast passt. Muss ich den Namen noch erwähnen.
Das muss ich einfach erwähnen. Ich habe das schon gewusst.
Genau. Ja, ja. Nein, das ist wirklich das ist super. Und auch, ich glaube, schon auch ein wichtiges Thema, das aber noch viel zu fest vernachlässigt wird.
Ja, aber es kostet halt viel. Es ist halt aufwendig, muss man so sagen. Das ist nicht einfach so mit dem Element, das man drin tut, gerade gemacht. Oder? Man muss schon überlegen, wie man es anordnet, wie gibt man die Wichtigkeit, die Reihenfolge und so weiter. Also, ja, es ist halt für kleinere Projekte, oder? Es ist ein extra Budgetposten, den sie dann halt nicht sehen.
Ja, und es kommt auch vielleicht auf die Zielgruppe drauf an. Weißt du, vielleicht kann man wirklich. Ja. Kann ich gut kurz beispielsweise bezüglich machen, aber weiß auch nicht, ein Fahrlehrer muss wahrscheinlich weniger das haben, oder? Weil vielleicht auch die Person dann nicht auf Auto fahren, oder? Und dann kann man es vielleicht vernachlässigen, ich weiß es nicht.
Wirklich? Ja, man sollte es nicht, aber es gibt halt gewisse Bereiche, wo man es eher könnte, aber eigentlich dürfte man es nicht, das ist so.
Ja, das ist so, ja. Eben, und eigentlich schade, dass es ein Kostentreiber, aber logisch ist es ein Kostentreiber, wenn man etwas muss separat
berücksichtigen.
Weil es ist ja eigentlich wirklich eine Navigation, die du baust, oder?
Ja, absolut.
Sekundär, ja.
Ja. Gut, kannst du auch noch weitergehen, wenn du willst. Kannst du auch noch PDFs Accessibility tauglich machen und all das Zeug.
Ja,
die höchste Zertifizierungsstufe willst du. Aber ja, vielleicht, wenn man kann so sagen, so, hey, es muss doch irgendwo durch so ein bisschen die Anforderung vielleicht so wirklich eine einfache Bedienung reinzubringen. Ja. Ich glaube, das wäre schon mal.
Sind ihr da, also eben, ich meine, es wäre einfach schön, eben, dass es einen gewissen Grundstock hat, oder dass man kann sagen, du, schau, wir arbeiten einfach damit. Das kann ja auch ein Verkaufsargument sein, dass man sagt, so, schau, alle unsere Webseiten haben das als Minimum. Mhm. Und das muss ja nicht A++ sein. Irgendwie.
Ja, genau. Absolut. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir kommen langsam so ein bisschen zum Checkout. Wir sind auch schon wieder über unsere Zeit, wie es so ist. Gell?
Ich finde es schön, dass es euch auch passiert.
Ja, genau. Nein, wir haben noch drei Fragen zum Schluss. Und ich dir gerne noch würde stellen. Die erste Frage, was sind so die Trends 2022 im UX-Bereich? Was kannst du da unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
Ja, ich bin nicht so Fan von Trends, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, im UX-Bereich ist es schwierig, oder? Also, ich sage, im UI-Bereich kannst du sagen, ja gut, eben, was ist jetzt gerade irgendwie so, so Super-Size-Typografie, irgendwie so Retro-UI-Farben wieder. Aber eben, wir haben vorher kurz mal das Beispiel gemacht, eine Privatbank, irgendwie, die sehr seriös muss daherkommen, die wird keine Retro-Farben verwenden, die wird nicht irgendwie Super-Size-Header-Content irgendwie anzeigen. Mhm. In den wenigsten Fällen. Darum, das ist für mich etwas, wo ja, eben, vielleicht werde ich das auch Lüge gestraft, irgendwie mehr aus dem Design-Ecke kommt. Für mich ist eigentlich UX zeitlos. Man hat aus meiner Sicht seit Anfang die gleiche Aufgabe, das ist der Kunde gut durch das Produkt durchzuleiten. Was sich natürlich verändert, das sind die Medien, oder? Wo wir kurz vorher darüber geredet haben, über Voice. Wir haben vorher bei meinen Laufen noch gesehen, meine Oculus, meine VR-Brille, ist auch etwas Neues, oder? Es sind neue Gesten, die man muss lernen. Das sind sicher schon auch Sachen, wo man sich irgendwie ja, vielleicht das kann als Trend nehmen, oder? Also mehr die neuen Plattformen, die es gibt. Mhm. Und nicht irgendwie sagen, ja, jetzt gibt es so eine Mega-Dropdown-Navigation, das ist jetzt der Trend. Ja, es kommt extrem auf den Use Case drauf an. Darum bin ich eben nicht so Fan von Trends, aber ja.
Ja, nein, aber finde ich spannend, weil jetzt gerade, wenn wir so ein bisschen die Metasphäre und so ansprechen, es gibt schon erste, die sich da überlegen, wie kann man Werbung schalten dort drin, in diesen Räumen und all die Sachen, oder?
Und das wenn man es ein bisschen austestet, oder? Man sieht viele Apps, die einfach sagen, wir gumpen da auch drauf und zeigen eigentlich, die schreiben hinten noch immerhin fairerweise Beta, obwohl fast alle Sachen noch Beta sind, die drauf sind in diesen Stores. Wo halt dann merkst, dass das fast 1:1 einfach Abbildung ist. Ist ja meistens nicht so schwierig, dort irgendwie einen Rapper drum zu legen, dass halt dann irgendwie auf VR kannst Instagram anschauen kannst. Mhm. Aber Bedienung ist halt schon. Eben dort wird es auch mega schwierig sein für dich, oder? Also, wenn jetzt jemand gerade muss ein Game oder irgendwie auch ein Workplace nachbauen für VR, oder? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, schaut vielleicht, wie das Meta löst mit den Bedienungen, also das sind irgendwie mit zwei Fingern gibt einen Klick irgendwie, oder halt mit den, ja, mit den Controller, die man hat, oder? Dass man da nicht komplett etwas anderes macht. Wenn man plötzlich sagt, so, ja, bei uns musst du mit der ganzen Hand einfach irgendwie drücken, ja, dann machst du wahrscheinlich keine Freunde, weil dann hast du eigentlich das Operating-System, das anders funktioniert als deine App, oder? Das wäre dann Horror eigentlich. Ja. Ich weiss gar nicht, ob du das so kannst programmieren, keine Ahnung. Nicht allzu weit weg.
Ja. Ja, gut. Zweite Frage. Über welche Kanäle haltest du dich auf dem Laufenden? Und vielleicht hast du noch so zwei, drei gute Tipps. Das ist so ein bisschen deine Frage, die du auch immer stellst. Jetzt kann ich es mal. Du hast vermutlich so viele Tipps, dass du gar nicht weißt, was du sagen. Aber würde mich echt mal wundern.
Natürlich der
Business-Podcast. Den muss man wieder einlassen, weil sonst sind wir nicht up to date. Das ist, ja, was soll ich sagen? Also, es gibt Podcasts, aber in diesem Bereich habe ich jetzt das wenig gesehen. Ich informiere mich eigentlich vor allem auf LinkedIn. Und da habe ich, ja, da habe ich meine Timeline so zusammengestellt, dass ich die richtigen Sachen sehe, wo eine Mischung ist aus Business- und UX-Themen. Da kann ich gar nicht wirklich sagen, konkret folge dem oder dem. Dann auf Medium halte ich mich auch noch auf. Dort hat es gute Sachen, die in Richtung von Design gehen. Also, dort hole ich eigentlich das ab, was ich weiss von Design am Schluss irgendwie, oder auch so Trends anschauen, obwohl ich dem nicht so viel Beachtung schenke. Der Hauptpunkt, den ich eigentlich sagen kann, ist, dass man ständig achtsam ist. Das merke ich zum Beispiel. Das ist ein bisschen eine Berufskrankheit, das kennen wahrscheinlich auch irgendwelche Dachdecker oder Maler. Die schauen wahrscheinlich auch die Dächer rauf oder irgendwie an die Wände, wie die gemacht sind. Bei mir ist es berufsbedingt, wenn ich irgendwo auf eine Webseite komme, wird die eigentlich schon kurz analysiert, oder? Einfach. Und ja, wie machen denn die das? Und wir haben auch so einen Gruppenchat, wo wir ja, Leute aus dem gleichen Bereich alle drin sind. Und dann kommen meistens halt eigentlich irgendwelche Fails, wo man so sagt, so, yes, Gott, das ist auch nicht bedienbar. Oder manchmal natürlich auch irgendwie Perlen, wo man sagt, so, das ist mega schön gemacht, mega gut gemacht. Oder halt einfach einmal bei meinem Feierabendbier zusammenhöckeln und sagen, hey, letztes Jahr müssen irgendwie, weiß ich nicht, Mehrwertsteuer einreichen. Schöne Grüße an die Steuerbehörde. Geht einfacher, es geht schöner, ehrlich gesagt. Was aber auch funktioniert, oder? Und ja, also eben, aufmerksam bleiben, viel Neues ausprobieren. Eben, wir haben vorhin die VR-Brillen angesprochen. Ich probiere halt alles sehr, sehr gerne aus. Ich bin sehr, sehr skeptisch gegenüber VR, aber ich will alles ausprobieren, einfach um zu sehen, was gibt es für neue Plattformen. Nicht, dass ich dann irgendeiner sage, ja, dieser Bereich, das interessiert mich nicht, und das hat auch sehr viele UX-Themen da drin.
Ja. Ja. Aber ich finde es cool, wenn du kannst ja jetzt nicht sagen, ja komm, das Oculus-Zeug, das ist doch ein Zeichen und so weiter. Du musst es doch selber mal austestet haben, bevor du dir überhaupt eine Meinung kannst bilden, oder? Außer du hörst einfach auf alle anderen, die das auch nicht gut finden. Ja,
ja, und aber unfair ist natürlich auch, wenn du jetzt einfach eine Schiene ausprobierst zu dem Stadium, wo wirklich, eben, wie gesagt, alles noch fast Beta ist. Ja. Eben, es kann vieles, vieles, vieles besser werden. Und ich bin auch sehr kritisch, wie das funktioniert. Testweise hatte ich schon Meetings gehabt diesbezüglich, aber ich sehe den Vorteil aktuell noch nicht.
Ja.
Aber ja, eben, ich werde vielleicht, eben ist jetzt so eine Aussage, die schlecht altert wahrscheinlich so in einem Jahr, zwei.
Ja, und eben, da gibt es plötzlich, ich meine, es gibt eine ganze Gaming-Industrie, die vor 20 Jahren sich niemand hätte vorstellen können. Und eben Snapchat, wo wir jetzt auch den Nutzer nicht sehen, und trotzdem gibt es Tausende von Kids, wenn man das so sagen darf, die das nutzen. Also eben je nachdem, oder? Vor allem die Jungen, die damit aufwachsen. Oder? Kann schon sein, dass sie sich dort wiederfinden und ihre eigene Welt kreieren. Also,
ja, sicher. Hat auch so seine Gefahren, oder? Also, das, glaube ich, hat jeder gesehen, das, eben vor allem, wenn man auch Kinder auf der Welt hat oder mit Kindern auch interagiert, ist es halt einfach auch ein bisschen unfair, wenn man ein Kind gegenüber von einem Team von irgendwie mehreren hundert Leuten anstellt, die schauen, dass du süchtig bleibst, an der Timeline, wie auch immer, auch mit vielleicht Black Hat UX oder ja, eben mit psychologischen Tipps irgendwie. Ich glaube, da muss man sicher auch schauen, da sind wir, glaube ich, als Gesellschaft auch noch nicht ganz so weit, dass wir da wissen, welche Gefahren auch lauern.
Das ist ein sehr spannendes Thema, aber ich glaube, für da.
Nein, das haben wir definitiv keine Zeit
mehr. Nein, da wird man ganz
ist ja auch Check-in, Check-out.
Genau, nicht Check-in.
Müssen wir die dann nochmal einmal einladen?
Ja, da gibt es, glaube ich, bessere Experten.
Ja, genau. Nein, aber die dritte und letzte Frage, die mich würde interessieren, wie sieht so deine Work-Life-Balance aus? Wie differenzierst du das? Und ja, was machst du?
Ja, gut. Also, es gibt sie. Es gibt sie wirklich. Ich habe die Frage auch in meinem Podcast und habe schon oft gehört, ja, aber für mich gibt es das so nicht. Ich muss auch sagen, für mich gibt es nicht einfach von dann am Morgen gehe ich arbeiten, bis dann am Mittag, bis um 12 Uhr und dann bin ich bis um 1 Uhr am Mittag und gehe dann wieder arbeiten und bin um 5 Uhr gehe ich heim und nachher habe ich Freizeit. Ich glaube, das wird für mich auch nicht funktionieren. Ich kann mir als Selbstständige auch gewisse Freiheiten mal rausnehmen, dass ich kann sagen, wir sind jetzt hier in der Nähe vom See, in meinem Büro. Ich nehme mir auch mal manchmal die Freiheit raus, um zu sagen, hey, jetzt raucht mir den Kopf, ich gehe einfach mal 20 Minuten, eine halbe Stunde laufen. Das bringt mir für den Verlauf des Tages wahrscheinlich mehr, als wenn ich irgendwie daran rumknüble, glaube ich. Dann, was natürlich extrem wichtig ist jetzt, du hast es vorher kurz angesprochen mit dem Kinderwagen, also die Familie, also das Neugeborenes, wo jetzt in die Welt retten ist. Und ja, das verändert viel. Aber ich habe auch extrem viele Hobbys, die nebenzu noch irgendwie Platz haben. Ich spiele Golf, ich spiele Squash, wir haben noch einen Schrebergarten, der gepflegt werden muss. Da bin ich extrem süchtig nach Fußball. Ich habe auch noch einen Fußball-Podcast nebenzu, den ich auch noch betreibe. Ja, irgendwie muss man schauen, dass das unter einen Hut mag oder vielleicht dann halt einfach Priorität ein bisschen anders setzt. Ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht gross vom Arbeiten. Es ist aber wichtig, dass man nicht komplett irgendetwas aufgibt, sondern etwas, was einem einen Ausgleich gibt und auch ein gutes Gefühl gibt, soll man unbedingt machen. Und manchmal kann das auch nur sein, ihr habt vorher gesagt, als ihr gekommen seid, ihr seid von euch im Geschäft zu mir gelaufen. Ich glaube, das ist manchmal auch nur schon schön. Mhm. Und manchmal ist es einfach etwas, was man in den Alltag integrieren kann. Man läuft heim oder man läuft zur Arbeit und kann es so geniessen. Eben, hört vielleicht einen Podcast, besten Business Sound.
Genau. Nein, oder Business Geek.
Ja, und eben, ich glaube, manchmal sind es die kleinen Sachen. Ich glaube, du bist im falschen Job, wenn du sagst, hey, jetzt brauche ich eine Auszeit von irgendwie 3 Wochen am Strand, all inclusive. Zum Abkommen von meinem strengen Job und am zweiten Tag schießt sie eh schon wieder an, weil am ersten Tag nur Mails beantwortet hast. Ich glaube, dann musst du dich mal hinterfragen, oder? Ist das das Richtige? Und wenn du sagst, ja, es ist das Richtige, dann such dir irgendeinen Ausgleich. Eben, Sport ist immer ein guter Ausgleich, um den Kopf durchzulüften. Kleine Kinder sind, glaube ich, auch ein guter Ausgleich, wenn die dich einmal anlachen, das hilft auch schon. Und,
definitiv.
Ja. Ja.
Gut, ja, das war doch ein schöner Abschluss gewesen, sicher. Und hast du gerade noch etwas?
Nein, nur für Kommentare und Fragen wie immer. Entweder eben einen Kommentar unter dran, dort, wo ihr das gerade seht, genau. Oder ein Mail an podcast@tristans.ch.
Genau. Und vielleicht für die mit dir in Kontakt treten, noch kurz, eben du hast es angesprochen, LinkedIn oder wo findet man dich sonst noch am besten?
LinkedIn ist, glaube ich, fast das Einfachste und sonst gibt es noch die Webseite business-geek.ch. Aber eben, grundsätzlich ist LinkedIn dort, wo mich am einfachsten erreichst, wo ich auch die meisten Kontakte habe.
Genau, wenn man Adrian Job gibt, nein, vermutlich Adi Job. Und, ja, und ich tue sicher auch noch verlinken.
Das ist
doch
schön.
Super, ja, hey, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Merci. Du warst hier. Ja, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.